This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain, cryptocurrency.
The tech scene is causing what's in
it.
Humans is trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hype-Instituts, der Sommerfolge, könnte man fast sagen. Johannes, ist es 33 Grad? Was macht da der Hype?
Der hüpft den Känguruform durch eine Obstplantage in Stahl.
Haben wir ein Sommerlochtier?
Ja, ein Sommerlochtier, ein Känguru. Ein Sommerloch-Känguru, um genau zu sein.
Es kommt mir so vor, als wäre Kängurus und Krokodile die Klassiker. Also ich habe das vor einigen Sommern, glaube ich, schon mal gelesen. Wo ist in Stade?
Ja, ich habe keine Ahnung, wo Stade ist. Also ich habe nur die Schlagzeile gesehen. Ich würde zu der Liste noch Löwen hinzufügen. Aber ja. Sommerloch.
Super, ja. Es ist auf jeden Fall eine Sommerpause. Ich glaube, wir haben es auch gemerkt, das halbe Team ist im Urlaub bei uns und ich glaube, in vielen anderen Medienorganisationen ist es nicht anders. Was auch irgendwie die Themen so ein bisschen einseitig macht dieses Mal. Wenig überraschend, es wird wieder eine KI-Folge, glaube ich. Was macht das KI mit dem Sommerpausentier? Ich glaube, Fotos von Großschlangen in irgendwelchen Weihern in Uelzen oder sowas, in Zukunft alles KI generiert.
Sommerlochtier wird arbeitslos ersetzt durch KI.
Das ist hier Jobverlust, über die gar keiner mehr spricht, wenn es um KI geht. Vielleicht muss auch da eine Gewerkschaft sich dem Sommerpausentier annehmen. Auf der anderen Seite, wir kriegen vielleicht exotischere Tiere. Also ich gab ja auch mal einen Panther, glaube ich, irgendwo in Baden-Württemberg. In Zukunft, keine Ahnung, Komodo-Warane oder mal ein Tier, das man nicht so einfach, das nicht so aussieht wie ein Wildschwein, wo es dann, wenn man rauskommt, oh, der Löwe war dann doch irgendwie eine Katze oder irgendwie sowas.
Sondern das ist echter Fortschritt.
Ja, jetzt können es, keine Ahnung, Tiere sein, von denen man noch nicht so viel gehört hat. Das sollen sich andere Podcasts mit beschäftigen. Ja, lass uns mal einsteigen. Wir hatten schon gesagt, KI-Thema ist... Es passieren auch andere Sachen natürlich, klar, aber KI passiert nach wie vor am meisten, glaube ich. Und was ich mir als erstes aufgeschrieben habe als Thema, es gab ja schon verschiedene Kooperationen von deutschen Medienunternehmen mit KI. Ich glaube, bekannt ist wahrscheinlich Springer und OpenAI, die schon irgendeine Form von Kooperation geschlossen haben. Und vor 2-3 Wochen gab es dann auch die Info, dass der Spiegel mit Perplexity, das ist diese KI-Suchmaschine, ein Deal eingegangen ist. Kennen die natürlich nicht genau, worum es in dem Deal geht. Ist irgendwas von exklusiver Inhalts zur Verfügungstellung, wird das vermutlich sein. Und dass Spiegelinhalte halt prominenter platziert werden in den Antworten der Suchmaschine. Und ich glaube, beim platziert sind wir schon beim Stichwort, oder? Weil ist das die erste Form von so einer AI-Engine-Optimization, analog zur SEO, die wir da irgendwie sehen?
Also ich meine, ob man wirklich von so Optimization in dem Kontext sprechen kann, wenn ich de facto eine Partnerschaft eingehe, damit ich darin irgendwie prominent vorkomme, dann optimiere ich ja relativ wenig. Ich unterschreibe nur einen Vertrag. So. Grundsätzlich, ja, ist total interessant, ehrlicherweise. Fairerweise auch was, denke ich, sehr absehbar war. Vor allem mit der FOMO, nenne ich es jetzt einfach mal, im Journalismus mal wieder irgendwie der Meinung zu sein, man könnte ja was verpassen, also müssen wir definitiv mitspielen. Über den Sinn und Unsinn davon schweigen wir. Ja, ich find's interessant, dass es der, oder nein, ich find's gar nicht so interessant, ich find's gar nicht überraschend, dass der Spiegel relativ weit vorne mitspielt. Ich meine, Springer hat ja mit OpenAI schon vor einem halben Jahr, ich lass mich lügen, einen ähnlichen Deal gehabt. Ich meine, klar, die Sorge ist halt natürlich schon da, dass wenn diese Suchmaschinen jetzt Überhand nehmen oder dieses UI-UX-Struktur mit ich krieg keine Liste von Links, die ich dann selber durchlesen muss, sondern ich krieg eine vorgefütterte Antwort und dann klicken die Leute vielleicht gar nicht mehr auf die Links. Ob mich das dann rettet, sei jetzt mal dahingestellt, ehrlicherweise. Aber ja.
Also ja, der zwei Punkte vielleicht erstmal so, vielleicht, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil du sprichst es richtig an mit, was ist das eigentlich Kooperation im Verhältnis zu Search Engine Optimization? Ist es, du sagst, es ist eigentlich keine Optimization, ist es denn nicht eigentlich analoger zu Anzeigen schalten bei Google? Für den eigenen Content, weil auch da ist man ja dann in der Kooperation mit der Plattform für bessere Platzierung. Und SEO ist ja dieses, okay, ich spiele irgendwie das Spiel mit. Auf der anderen Seite, wenn ich Google Geld gebe, spiele ich das Spiel irgendwie auch mit. Vielleicht Ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich weiß nicht. Es kann, glaube ich, kein Anzeigen schalten, weil ich meine, das wird ja auch nicht als Anzeige dann markiert. Es wird ja auch nicht markiert. Diese Inhalte werden dir präsentiert von Spiegel Online, mit denen wir eine Kooperation eingegangen sind, sondern es ist halt de facto, dass Perplexity damit halt Zugriff auf die Inhalte kriegt und der Spiegel hoffentlich davon profitiert, indem er Zugriff auf Perplexity kriegt, also die Redakteure, beziehungsweise auch die API von Perplexity, plus halt on top Traffic oder die Hoffnung, mitspielen zu können bei dem nächsten Google-Konkurrenten.
Wie siehst du die Chance mit dem Traffic, dass die Leute noch auf die Links klicken? Perplexity, muss man ja sagen, wer es noch nicht ausprobiert hat, wirbt ja auch damit, dass sie die Quellen für die Antwort, die die KI generiert, sehr prominent oben darstellen. Ich habe Perplexity so ein bisschen mal genutzt, um es auszuprobieren. Ich habe tatsächlich viel auf die Links geklickt, aber hauptsächlich deshalb, weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss aber auch wirklich nachgucken, weil die Engine natürlich wieder halluziniert hat. Ich habe es für Rezepte ein paar Mal benutzt und ziemlich einen Unsinn rausbekommen, wo auf einmal Zutaten in den Rezepten auftauchten, wo ich mir relativ sicher war, dass sie nicht in den Originalrezepten stehen, und bin dann die Originalrezepte durchgegangen, um zu gucken, ob das da irgendwo herkommt, ob das in einem der Rezepte tatsächlich drin ist oder ob das eine Halluzination ist. Und genau, also das war so mein Eindruck. Ich habe auf die Links geklickt, aber das ist ja eigentlich auch nicht das Ziel von Perplexity, oder?
Nö, das Ziel von Perplexity ist ja irgendwie ein besseres Suchergebnis zu geben. Damit implizieren die ja ein, du musst nicht auf diese Links klicken. Ehrlicherweise, muss man ehrlicherweise so sehen. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die Rechnung wirklich aufgeht für Medienhäuser. Ich verstehe das Interesse und ich verstehe auch so das strategische Interesse dran zu sagen, man lässt sich da die Tür offen. Aber ja, ich bleibe mal dezent skeptisch zur Ausnahme.
Ja, ganz was Neues.
Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich drehe das jetzt mal um. Was ist deine Meinung dazu?
Also ich sag mal so, wie ist gerade in meiner eigenen Nutzung, ich möchte jetzt nicht von meiner Mediennutzung auf andere schließen, weil ich halt selber ja auch eine gewisse Skepsis habe, gerade was die Validität von Ergebnissen angeht, weil ich halt nach meinem technischen Verständnis, was mir auch nur angelesen ist, schon das Gefühl habe, dass das, was wir Halluzinationen nennen, ja nichts sein könnte, was man beheben kann, weil es eben fundamental auf der Art basiert, wie LLMs arbeiten, nämlich durch Token Prediction. Und dass das also nichts ist, was man innerhalb von dieser Systematik, von diesem Engineering loswerden kann. Aber natürlich operieren diese ganzen Firmen und sicher auch Perplexity ja in der Vorstellung, dass die Antworten irgendwann perfekt sind oder zumindest perfekt das wiedergeben, auf das sie sich halt beziehen. Und wenn das der Fall wäre, warum sollte man dann noch auf die Links klicken? Also rein hypothetisch, wenn wir eine KI-Suchmaschine hätten, LLM hätten, das wirklich komplett 100% dir nur das wiedergibt, was es in den Quellen hat und dir die Quellen dazu angibt. Warum muss ich dann auf die Quellen klicken?
Total. Plus, und das muss man ja auch dazu sagen, das Ganze hat ja auch eine Geschichte. Es gibt ja einen Grund, warum Perplexity auf einmal so interessiert daran ist, mit Medienhäusern zu kooperieren. Und diese Geschichte ist, dass Perplexity vor einigen Monaten ein neues Feature an den Markt gebracht hat, das Pages hieß, wenn ich richtig im Kopf habe. Also die Grundidee ist es, ich habe mir also eine tolle Zusammenfassung zu einem Thema generieren lassen und dann kann ich die jetzt teilen. Dann kriege ich einen Permalink dafür und das Ganze wird als Seite online gestellt, natürlich KI generiert. Und damit auch indizierbar gemacht und ich kann das jetzt teilen mit Leuten. So, keine Ahnung, ich wollte rauskriegen, was ist das beste Pizzarezept? Und habe das über Perplexity eben durchgespielt und lasse mir dann so eine Zusammenfassung der Zusammenfassung als Seite generieren, auf die ich immer wieder zugreifen kann. Leute haben das natürlich sofort angefangen zu nutzen, um sich journalistische Artikel zusammenfassen zu lassen, hinter Paywalls zu springen. Und ja, also Perplexity hat damit also ein direktes Konkurrenzprodukt eigentlich positioniert gegen Medienhäuser und hat natürlich dann so getan, als wüssten sie von nichts, haben sich trotzdem, glaube ich, eine Unterlassungsklage von Forbes eingehandelt und haben dann als PR-Maßnahme relativ schnell reagiert und gesagt, naja, wir sind ja gar nicht gegen guten Journalismus, im Gegenteil, wir unterstützen euch, ja. Was wird das alte Google-Playbook an der Stelle
ist. Ich wollte es gerade sagen, das ist auch irgendwie eine Geschichte, die man irgendwie schon mal gehört hat. Ne? Die ganzen großen sozialen Netze haben alle angefangen, haben Journalismus hofiert, um qualitative Inhalte auf ihre Plattform zu holen. Und als sie dann nicht mehr brauchten, siehe Facebook News, Google News etc., war das immer das Erste, das wieder gestrichen wurde, weil diese nervigen Journalisten irgendwie zu viel Arbeit machen. Journalistinnen auch. So. Das wirkt auf mich wie eine Geschichte, die sich reimt.
Ja, total. Also so, ne, also da schreibt sich die zukünftige Schlagzeile relativ von selbst. Haha.
Ja, und ich glaube, also ich finde es auch interessant und ich bin sehr gespannt, vielleicht hört man mal vom Spiegel irgendwann, was genau dabei rausgekommen ist für sie. Natürlich generell zusätzlich zu der Überlegung, wer überhaupt, was sie überhaupt dann am Ende durchsetzt. Also setzt sich Perplexity durch, setzt sich ChatGPT Search, was ja auch bald kommen soll, durch. Setzt sich überhaupt diese Art mit einer Suchmaschine zu interagieren durch? Ich glaube, das ist ja grundsätzlich die Frage. Führt es überhaupt zu diesen UI-UX-Veränderungen in der Art, wie wir mit dem Internet kommunizieren?
Ja, ich glaube, das ist ein klassischer Fall von den Leuten überschätzen das einfach hart. Bing hat das schon länger, ja. Dass sie ja relativ früh OpenAIs ChatGPT da integriert hatten, sogar in, ne, also ChatGPT 3, noch bevor es am Markt war, oder ChatGPT, doch ChatGPT 3. Das hat nada gebracht. Also Bing hatte zwar ein leichtes Wachstum, aber das war in einem Promille-Bereich gegenüber von Google. Also Marktanteile gewinnen ist halt darüber.
Ja. Google hatte es ja auch schon eingeführt, diese KI-Zusammenfassung, wo diese ganzen viralen, lustigen Sachen mit Du Leim auf deine Pizza und so weiter und die sichere Temperatur, rohes Hühnchen zu verzehren, irgendwie 32 Grad oder sowas. Interessanterweise auch viel mit Rezepten. Scheint ein Use Case zu sein. Aber auch da, das haben sie, glaube ich, nur in USA bisher ausgespielt. Ich habe es jedenfalls noch nicht in freier Wildbahn gesehen. Und was ich gehört habe aus dem US-Raum, ist nur, dass es da auch schon wieder zurückgefahren wurde, weil sie nicht hinterherkamen, damit möglicherweise gefährliche Fehlinformationen auszumerzen. Auch da die Frage, wie groß, also ich google halt immer noch und kriege keine KI-Zusammenfassung und nutze Google halt, wie bisher auch, mit der Einstellung, dass Google halt immer schlechter geworden ist, aber ja.
Total, plus, und da kann man sehr, glaube ich, sehr gut, das ist ein schöner Übergang so zu dem nächsten Thema dann, ne? Dieses Thema Geschäftsmodell. Denn es ist sehr schwierig, in einen Chat Anzeigen reinzuschalten. Ich muss sie ja auch irgendwie markieren als solche. Die FTC hat da auch entsprechend schon, FTC hat, by the way, einen großartigen Blog.
So ganz kurz, das ist die Federal Trade Commission in den USA?
Ja, genau. Die hat einen, glaube ich, der besten Unternehmens, wollte ich sagen, Staatsblogs, die ich kenne, oder von einer Behörde, auch schon davor gewarnt, dass Anzeigen entsprechend markiert werden müssen. Das Problem ist natürlich auch, wenn ich ein Sprachmodell einsetze, das ist im Betrieb deutlich teurer. Also dieser Standard Google Index Algorithmus, den ich ja trotzdem brauche. Das heißt, es frisst natürlich in meine Werbeeinnahmen rein. Ich nenne es jetzt einfach mal zweifelhaften Mehrwert an der Stelle.
Wie du gesagt hast, das ist, glaube ich, ein guter Übergang. Wollten wir eher jetzt noch drüber sprechen, über das Geschäftsmodell. Wir hatten es ja auch schon mal angesprochen in vergangenen Folgen. Und wir hatten auch schon den zitiert, der da, glaube ich, so der, wie soll ich es am neutralsten ausdrücken, engagierteste Vorkämpfer ist, Ed Citron. Ich weiß, unser Freund und Bekannter Simon Hurz, Digitaljournalist und dann bei der SZ, hat uns so ein bisschen Realitätscheck gegeben, findet ihn nicht so gut, findet ihn sehr oberflächlich und teilweise, und ich finde ihn teilweise auch sehr polemisch und auf eine Art polemisch, die, das ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung und möchte das gar nicht so krass beurteilen, was er inhaltlich sagt, aber er bringt es auf so eine teilweise eklig besserwisserische Art rüber, wo ich dann skeptisch werde, weil ich selber nicht nachprüfen kann. Also ich könnte natürlich irgendwie in dieselben Zahlen reingucken wie er und er verlinkt auch immer seine Quellen, aber who reads the sources? Und da habe ich so leicht skeptisch gegen und ich habe seinen Podcast jetzt ein bisschen gehört, weil auch alle Podcasts, die ich normalerweise höre, ich versuche normalerweise keine Arbeitspodcasts zu hören, aber die sind auch alle in der Sommerpause und irgendwas musste ich ja hören und habe dann seinen Podcast ein bisschen gehört, wo es natürlich auch viel um KI ging und KI-Kritik. Hab dann zum Ausgleich immer ein bisschen den Podcast von Marcus Brownlee gehört, um so ein bisschen Tech-Optimismus wieder reinzubringen, der aber auch sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Also der überhaupt nicht Hype-getrieben und sowas ist, sondern im Gegenteil, finde ich, sehr, sehr reflektiert mit vielen Sachen umgeht. Aber durchaus von einer etwas, ich sag mal, anderen Grundhaltung, als Ed Citron das jetzt vielleicht macht. Aber long story short, was er jetzt auch, ich glaube, vor 2 Wochen wieder in einem großen Blogpost beschrieben hat und was er in seinem Podcast sagt und was er auch schon seit Monaten sagt, ist eben diese Nicht-Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Weil die Kosten so viel höher sind für jede einzelne Chat-Anfrage als die Kosten, die OpenAI gerade dafür abruft. Ich glaube, sie verbrennen irgendwie $5 Milliarden pro Quartal und werden, also wenn sich nicht bald noch sehr stark was ändert, beziehungsweise eine sehr, sehr finanziell überzeugender Use Case aufkommt, werden sie bald wieder eine sehr, sehr große Finanzierungsrunde sammeln müssen. Eine größere Finanzierungsrunde, als jemals ein Startup zuvor eingesammelt hat im Tech-Sektor. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, wenn, das habe ich jetzt auf LinkedIn viel gesehen, viele, die ersten so paar neue Studien, wie die Nutzung eigentlich genutzt wird, und viele nutzen es für zum kreativen Schreiben, viele nutzen es für Essays, Hausaufgaben, Uni-Arbeit, Unterstützung, Sexual Roleplay ist scheinbar ein großer Use Case von ChatGPT. Und das ist ja alles fine and dandy und so, alles coole Sachen, schön, dass es funktioniert, aber das ist halt nichts, wofür Leute die Summen bezahlen würden, die es eigentlich kosten müsste, Umstand jetzt, das halt irgendwie wirtschaftlich funktionierend zu machen, gerade im Fall von OpenAI und für die ganzen anderen Startups, die irgendwie an der OpenAI API hängen. Ja, kommt da noch was?
Keine Ahnung, ehrlicherweise. Das ist ja so das Spannende an der ganzen Sache, ne? Es ist halt, ich glaube, es ist halt relativ klar oder relativ eindeutig, dass diese großen Erwartungen an KI, die werden einfach nicht eintreten. Sorry, bad news. So. Das ist normal. Das ist halt dieses Thema, ne? Da kommt was Neues um die Ecke und dann wird da wahnsinnig viel reinprojiziert. Besonders halt auch, weil man irgendwie investieren kann in diese Technologien. Man kann auch eine geile Karriere auf LinkedIn draus machen, über KI zu reden und über alle Bühnen des Landes tingeln. Nur die ersten Annahmen, die man natürlich dann immer trifft über so eine neue Technologie, die sind in der Regel einfach falsch. So. Das ist einfach so. Das ist sicher auch in beide Richtungen so, dass auch die Kritiker mit den ersten Annahmen in der Regel ja falsch liegen oder die Skeptiker. Heißt aber natürlich nicht, dass die Leute, die es mega geil finden, genauso richtig liegen. Also muss das mal rausholen. Da gab es diesen sehr witzigen Artikel drüber über Rohrpost. Mhm. Als die Rohrpost das erste Mal aufkam. Und die wurde genauso verkauft wie KI, so das würde jetzt den Einzelhandel revolutionieren und das Kommunikationssystem und eigentlich alles, so alles wird jetzt in Zukunft über Rohrpost laufen und das revolutioniert alles und Dienstboten brauchen wir jetzt nicht mehr und dann kommt eine große Arbeitslosenwelle auf uns zu und so. Das ist so, ne, das ist so diese maximale Idee dahinter. So, was, wenn ich vom Marketing einer Technologie raus extrapoliere, jenseits von so sehr leidigen Themen wie Geschäftsmodell, Return on Investment, Maintenance-Kosten etc. und so fort. Natürlich ist halt nichts davon eingetreten, denn sobald ich mal anfange, mir das mal sehr realistisch anzugucken und die Limits einer Technologie versus wo komme ich da vielleicht hin, mal lege, wird sehr schnell klar, dass das definitiv nicht der Fall sein wird. Und nur mit Generative AI sehen wir halt auch so, ne? Die Limits werden immer deutlicher und immer klarer. Der Fortschritt wird langsamer. Die Investments sind gigantisch. Ich glaube, drei Billiarden US-Dollar inzwischen.
Billionen, meinst du wahrscheinlich?
Nee, in Chips.
Ja, sind es wirklich 3 Billionen?
Billiarden in Chips investiert.
Billiarden?
Ja, ja, in Infrastruktur. Ich muss mal, lass mich kurz gucken. Lass mich kurz gucken.
Ich suche den Artikel mit der Rohrpost auch mal raus, packen wir im Nachhinein in die Shownotes. Ich möchte nur der Fairness halber anmerken, dass die Stellen für Dienstboten tatsächlich weniger geworden sind.
Ja, das ist total, aber nicht wegen...
Und ich sag dir eins, es ist so schwer geworden, gutes Personal zu finden.
Aber sind die Stellen weniger geworden, weil sie durch Rohrpost ersetzt wurden? Oder vielleicht deswegen, weil sich die Gesellschaft einfach verändert hat?
Du, vielleicht müssten wir einen Reichen fragen. Ich weiß nicht. Ich habe weder das eine noch das andere. Wobei Rohrpost schon cool wäre.
Ja, Rohrpost ist eigentlich schon, ne?
Also das hat zumindest so eine Ästhetik und Wuschgeräusche und so.
Sequoia, das war der Artikel. Nein, ich hab's falsch. 600 Billion.
Also 600 Milliarden.
600 Milliarden, das ist auch vom Juni. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Zahl auch wieder falsch ist. Aber 600 Milliarden US-Dollar Investment in Infrastruktur, Datencenter-Infrastruktur. Das ist noch nicht mal eine Personalkosten dass die Datencenter am Ende auch zum Laufen kriegen. Das ist reine, ich kaufe Chips ein, lege sie in Regale und schließe sie an und verknüpfe sie miteinander.
Da auch noch vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wenn man sagt, okay, die Preise müssen irgendwie steigen, damit sich das lohnt. Klar, die Kosten könnten auch sinken. Da liegt ja, glaube ich, viel Hoffnung in dem neuen Nvidia-Chip, der eigentlich jetzt schon hätte raus sein sollen, glaube ich, der sich jetzt so mindestens 3 Monate verzögert, weil sie halt da irgendwie, weil Halbleiter herstellen halt extrem kompliziert ist. Und selbst dann ist die Frage, okay, wenn es das Ganze 25% effektiver macht, 25% billiger, ist es immer noch nicht kostendeckend in keiner Form. Und außerdem ja auch immer noch auf einem relativ niedrigen Nutzungsniveau. Eben. Also wenn tatsächlich dann die ganze Welt anfangen würde, es zu nutzen, hat sich das auch wieder amortisiert.
der Punkt ist halt auch nicht der, also das ist auch, das Sequoia nennt das eben selber, also 600 Milliarden US-Dollar Investment bisher. Und der Gesamtumsatz der KI-Industrie in Anführungszeichen liegt bisher so bei Pi mal Daumen 100 Milliarden US-Dollar, ne? Also so ein Sechstel davon. Und da ist ein Großteil entfällt damit dabei tatsächlich auch auf OpenAI. Und die Frage ist ja natürlich nicht, so ist es KI nützlich oder ist es nicht nützlich und hat es einen Impact oder hat es keinen Impact, sondern ist es Minimum 600 Milliarden US-Dollar nützlich?
Zumindest über einen halbwegs realistischen Zeitraum.
Genau. Und wenn ja, wo? Und ich meine, es sieht halt eben nicht so aus, als wäre es das jetzt krass gigantisch disruptive Ding. Und klar, da ist es irgendwie immer leicht zu sagen, naja, wir sind ja noch am Anfang, aber so, weiß ich nicht. So, Machine Learning gibt's schon länger. Das sind alles Tools, die längst auch schon produktiv irgendwo im Einsatz sind. Ich glaube nicht, dass die Modelle das hergeben.
Und was ist, wenn wir dann über so, was ja viele dann sagen, dass es eben klar, okay, vielleicht OpenAI ist vielleicht nicht rentabel, aber was ist denn mit den kleinen KI-Modellen, spezifischeren KI-Modellen, die auch lokal laufen zum Beispiel, die nicht diese ganz großen Rechenzentren brauchen, ist wahrscheinlich realistischer, aber ja auch nicht unbedingt das, was versprochen wurde oder was angekündigt wurde, oder?
Genau, das ist halt, wo wir dann in sehr so pragmatische Use Cases reinkommen, wo man dann das sich auch mal durchrechnen kann. Aber reden wir dann über die Disruption ganzer Berufszweige? So eher weniger.
Es ist eher so, und da hattest du im Vorgespräch auch noch gesagt, dieses Thema Effizienz, ja. Wie viel Geld spart man eigentlich durch den Einsatz von KI? Kannst du da vielleicht nochmal, du hast da irgendwie Zahlen oder Studien gelesen oder sowas?
Ja, lass mich das nochmal raussuchen. Also der Punkt ist so ein bisschen, ne, Effizienz ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schwierige zu messender Wert. Also wie messe ich Effizienz? Im besten Fall ist es, ne, ich schaue mir den Workflow an, ich packe dann Automatisierung ein und dann schaue ich, wie viel wahrscheinlich mehr kriege ich aus diesem Workflow raus oder spare ich Ressourcen. Ne? Das ist ja dieses Effizienzthema.
Vielleicht genau, um es noch einmal klarzustellen, also es geht hier nicht um Effizienz, wie effizient rechnet das KI-Modell, sondern es geht um, wie viel Effizienz kann eine Firma gewinnen, die KI einsetzt.
Und da ist halt so der Punkt, dass die meisten Studien bisher eher in diese Richtung gehen mit, naja, so wahrscheinlich deutlich weniger, als die Leute glauben, dass man rausnehmen kann. Hintergrund ist halt einfach so ein bisschen der, dass es gibt ja mehrere Arten, Effizienz zu errechnen. Das eine ist Ressourcen sparen, so das ist klassisches, ich brauche nur noch 2 Leute statt 3 Leute für die gleiche Menge an Output oder ich kann den Output einfach erhöhen. Das ist so das wieder auf der anderen Seite. Hintergrund ist tatsächlich einfach oft der, dass ja, ich im ersten Schritt mehr zum Beispiel produzieren kann, ich im zweiten Schritt dann aber tatsächlich mehr Zeit brauche, das, was ich produziert habe, zu prüfen, zu checken, ist das korrekt, sind die Zitate korrekt, sind die Zahlen korrekt, sind die Ergebnisse korrekt. In den Kontexten, wo das nicht wichtig ist, ja, da kann ich easy Effizienzsteigerungen hinkriegen. Aber auch da ist so die Frage, heißt nur mehr produzieren tatsächlich, dass ich als Gesamtunternehmen zum Beispiel effizienter werde? Also nur weil, also blödes Beispiel, nur weil jetzt Person A in dem Team jetzt auf einmal das 10-fache an E-Mails schicken kann, heißt das, dass das Gesamtunternehmen dadurch als Ganzes effizienter wird oder ist dann diese Person nicht tatsächlich in eine wahnsinnige Effizienzbremse, weil sie natürlich das 10-fache an E-Mails an alle anderen Leute jetzt auf einmal schicken kann. So, das ist halt so dieses Widersprüchliche dann wieder rein. So, was bedeutet eigentlich Effizienz? Und das heißt, individuelle Effizienz heißt halt auch nicht, dass ich als Gesamtkonstruktorganisation tatsächlich effizienter werde. Dann ist auch sozusagen der Punkt, es gab eine Studie, die ich würde den Link mal reinpacken, das war so eine Freelancer-Plattform, ist der Name gerade entfallen, die herausbekommen hat, dass tatsächlich 44% der Leute, die KI einsetzen, angeben, dass sie tatsächlich jetzt mehr Arbeit hätten, statt weniger Arbeit. Also es ist nicht so ganz leicht und das nächste Problem ist halt auch einfach das, Effizienz wird selten gemessen. Die Leute automatisieren in der Regel nicht, weil sie sagen, es hat uns jetzt wahnsinnig viel gebracht, sondern weil es möglich ist, weil die Technologie jetzt vielleicht da ist, weil sie der Meinung sind, alle anderen machen das auch. Und in der Regel wird nie nachgemessen, ob es tatsächlich einen Effekt hat. Das ist so eine der große Krux von diesen Automatisierungsdebatten immer, dass diese Studien alle immer sehr clean klingen, in der Regel aber selten es wirklich verlässliche Zahlen gibt, was tatsächlich der Impact von der Technologie war. Und die Frage, die halt natürlich auf der Straße liegt, ist halt natürlich auch, Effizienz ist ja schön, aber werde ich effektiver? Und das ist eigentlich die viel, viel spannendere Frage. Ne? Also
jetzt darfst du einmal kurz versuchen, den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität klarzumachen.
Total gerne. Also Effizienz ist, ne, dieses sehr quantitative. Schaffe ich mehr mit weniger oder schaffe ich die gleiche Menge mit weniger? Effektivität ist dann mehr so, okay, welche Wirkung habe ich denn eigentlich damit? Sind die 10-fachen E-Mails tatsächlich wirklich in der Lage, Geld zu bewegen? Tatsächlich in der Lage, irgendwie vielleicht auch Einflussnahme tatsächlich zu erleichtern? So ich als kleines Rädchen im Getriebe. Oder blödes Beispiel, wenn ich jetzt als Journalist 10-fach mehr Artikel schreibe, bin ich dann damit ein effektiverer Journalist oder schlichtweg nur ein effizienterer Journalist? Werde ich damit einfach nur bin ich nur noch mehr im Hamsterrad, dass du musst mehr schreiben, mehr schreiben, mehr schreiben? Oder bewegen meine Artikel tatsächlich was? Machen die einen Unterschied? Das ist natürlich noch schwerer einzuschätzen und zu messen. Aber ich gehe mal schwer auch davon aus, dass viele Leute die Motivation aus dem Beruf ziehen, wenn sie effektiv sind, wenn sie einen Einfluss haben, wenn sie was bewegen können, weniger, wenn sie effizient sind.
Ja, spannend, vielen Dank. Ich hab mir da immer sehr schwer getan mit dem Unterschied Effizienz-Effektiv. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ich finde tatsächlich auch, was man auch bedenkt, ich glaube, so dieser Unterschied, was du gerade schon angesprochen hast, zwischen individueller Effizienz, bleiben wir jetzt mal bei Effizienz, und ja, Firmeneffizienz ist, glaube ich, schon ein Ding, weil, wenn man sich mal überlegt, keine Ahnung, SAP, Google, irgendwie Riesenunternehmen mit Milliarden Umsatz, für 2% mehr, wenn wir sagen 2% mehr Effizienz ist jetzt mal gleichbedeutend mit 2% mehr Umsatz, so, das wäre für dir gigantisch, das wäre ein Riesenwachstum, ja, wahnsinnig viel Geld. Aber auf der individuellen Ebene, wenn ich als Arbeiter, als Angestellter vielleicht 2% Zeit spare durch KI-Einsatz zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass ich dann die 2%, die ich gespart habe, super effizient für was anderes nutze und nicht einfach Kaffee trinken gehe. Und das meine ich überhaupt nicht abfällig, sondern niemand arbeitet ja 8 Stunden am Tag komplett 100% Effizienz konzentriert durch. Und wenn das so eine kleine Veränderung, die auf Firmenebene wirklich einen Unterschied machen würde, wenn sie sich manifestiert auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann sehe ich total auch diese Frage, diffundiert das letztlich komplett durch bis oben hin und schlägt sich dann am Ende der Bottomline nieder? Oder werden einfach nur neue Timesinks geschaffen, was die Leute tatsächlich machen mit zu gewonnener Zeit vielleicht?
Total. Und ich glaube, es ist halt, ne, es sind so unterschiedliche Zoom-Stufen, die man da einfach anlegen muss. Und es ist sehr verlockend, auf diese Individuen runterzugehen. Es ist aber sehr viel komplexer, diese systemische Ebene halt einfach drin zu haben. Ich denke so zwei Dinge noch dazu. Ne? Das eine ist, selbst wenn ich es schaffe, 2% mehr Effizienz rauszuholen, ich habe die nur so lange, bis meine Konkurrenz genau die gleichen Tools verwendet und genau die gleichen Prozesse verwendet. Das heißt, es gleicht sich über die Zeit so oder so an, sehr wahrscheinlich. Das heißt, jeder Effizienzgewinn ist nur temporär. Und dann muss ich entweder auch wieder drüber nachdenken, wie steigere ich das? Ja gut, dann stelle ich halt nochmal zwei Leute ein, die ich halt anlerne an diesen neuen Werkzeugen und mache dann meinen Output zum Beispiel größer. So. So jetzt im Vakuum jetzt mal so durchdekliniert. Das ist natürlich trotzdem irgendwie komplexer, denn ne, Markt ab, also wie groß ist der Markt und wie viel können die Leute vielleicht auch irgendwie konsumieren oder Autos kaufen, ne? Da gibt's eine Obergrenze, wo dann auch alles wieder ineffizienter wird. Aber das ist das, wo es dann halt natürlich so eigentlich interessanter wird und spannend wird und wo man dann auch ChatGPT, Sprachmodelle nicht mehr so als dieses magische Werkzeug anfängt zu betrachten, sondern halt, also nicht als den magischen Zauberstab, sondern als Werkzeug, das Effekte hat, das negative Effekte hat, deren Einsatz weitaus komplexer ist und weitaus systemischer betrachtet werden muss, als dieses, mit diesen 15 Prompts wirst du deinen nächsten Job garantiert kriegen oder was auch immer.
Und was man vielleicht zum Abschluss dazu noch kurz sagen könnte, also ich glaube, sowohl diese Effizienzbedenken als auch die Bedenken mit, wie finanziert sich das eigentlich? Du hast gerade schon Sequoia Capital genannt. Das andere Paper, das irgendwie rumging, oder die andere Einschätzung war von Goldman Sachs.
Ja.
Also überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, ludistische Tech-Skeptiker wären, die es in ihren Waldhütten so geschrieben haben, sondern die halt wirklich einfach denen im Endeffekt relativ egal ist, was das mit Gesellschaft macht, was das mit Arbeit macht oder so, die halt einfach Geld verdienen wollen. Und die gerade.
Du willst sagen, dass das Banker keinerlei soziale Verantwortung spüren, ja, oder?
Das hast du gesagt. auf jeden Fall, die wollen primär Geld damit verdienen und sie haben offenbar gerade das Gefühl, oh Moment mal, vielleicht verdienen wir gar nicht so viel Geld damit. Also nur, dass man versteht, wo diese Kritik oder diese Bedenken gerade auch herkommen, was das angeht. Wir haben über den Spiegel geredet, wir haben über das Businessmodell geredet, wir haben ein bisschen über Effizienz geredet. Ich würde jetzt gerne noch ein letztes KI-Thema mit reinnehmen, weil es jetzt auch immer stärker relevant wird bis November, nämlich die Bedenken, die es von verschiedenen Seiten gibt, dass welchen Einfluss das eigentlich KI und KI-Tools auf Wahlen, auf Demokratie haben würden, speziell natürlich auf die Präsidentschaftswahlen in den USA, die anstehen. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass viele, die da sich Sorgen machen, ein sehr anderes Verständnis haben, wie Fake News und Fehlinformationen und auch Wahlentscheidungen funktionieren, als ich das jetzt machen würde. Also zum einen, und ich würde das jetzt einfach mal kurz so dahinstellen, dann kannst du mir gerne sagen, wo du das anders siehst.
Ja, nee, sehr gern. Brich das mal runter.
Genau, also zum einen ist der Punkt so, ja, ich sehe total klar, Fehlinformationen wird einfacher mit Deepfakes und Bildgenerierung und so weiter. Das heißt, es wird mehr davon geben. Gleichzeitig hat, glaube ich, nicht, dass Quantität da bisher eine Rolle gespielt hat. Auch von die absurdesten Verschwörungstheorien, zu denen es nicht viele Inhalte im Internet gibt, keine Ahnung, QN ist inzwischen ein eigenes Weltbild so, da gibt's genug, aber auch absurdere Verschwörungstheorien finden ja Leute, die ihnen anhängen, auch mit wenig Inhalten. Und ich glaube, warum Menschen an Fehlinformationen glauben oder vielleicht noch komplexer ausgedrückt, sich von einer bisher üblichen Realitätskonstruktion abwenden und sich ontologisch da auf einmal sehr stark an alternativen Quellen ausrichten, die wir aus guten Gründen für wahrscheinlich die schlechtere Art halten, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, dass das, was mit dem Überzeugungsgrad dieser Inhalte zu tun hat, also dass man sagt, okay, oh, die Leute glauben jetzt an QAnon, weil QAnon so hochwertige, gut gefälschte Inhalte ins Netz stellt. Nein, das ist Bullshit auf 4chan. Und die Leute glauben es trotzdem. Also ich glaube, sowohl die Quantität spielt dabei eigentlich keine Rolle, die Qualität der Fehlinformation spielt auch weniger eine Rolle, ob Leute darauf reinfallen. Weil da meines Erachtens viel stärker soziale Aspekte mit reinspielen, Community-Aspekte, Gefühle von Machtlosigkeit, ein gewisses apokalyptisches Weltbild, verschiedenste Sachen, die damit reinspielen, wo das höchstens nur ein Teil ist. Und dann drittens zum Abschluss überschätzen, glaube ich, viele auch generell, wie viel Einfluss Medien und gerade auch soziale Medien tatsächlich auf Wahlentscheidungen haben. Also ich glaube, es gab die große Debatte 2016, als Trump das erste Mal gewählt wurde mit Cambridge Analytica und Microtargeting und haben sie Leute manipuliert, was irgendwie dann in den Jahren danach mit näherer auch wissenschaftlicher Betrachtung sich relativ in Luft aufgelöst hat. Und tatsächlich der Einfluss von Facebook-Werbung und Facebook-Inhalten auf Wahlentscheidungen relativ gering ist. Ich will nicht sagen, dass es ihn gar nicht gibt. Und ich will auch nicht sagen, dass, keine Ahnung, die Russen sind auch nicht blöd. So, die machen das schon aus einem Grund. Und dass es da viel stärker geht, um gesellschaftliche Spaltungen auszunutzen und dafür zu sorgen, dass wir uns alle streiten und sowas. Also, dass das schon einen Effekt auf Leute hat, sehe ich total. Aber konkrete Wahlentscheidungen sind, glaube ich, viel, viel stärker Vibes-based, als viele das wahrhaben wollen. Und die jetzt Kamala is Brat irgendwie abfeiern, werden sich nicht von irgendeinem Deepfake-Video, wo sie irgendwas Komisches sagt, von jetzt auf gleich überzeugen lassen, Trump zu wählen und umgekehrt genauso wenig. Deswegen glaube ich, auch da werden die Möglichkeiten von KI werden sicher überschätzt, aber ich glaube auch sehr stark die Gefahren in dem Bereich. Vielleicht bin ich naiv.
Nee, ich bin ganz bei dir. Was ich denke, der Punkt ist halt auch, also ich stimme dir voll zu, das ist also dieses klassische so Medienwirkungsforschungsthema. Was hat wie irgendwo Einfluss und ist es eigentlich seit Jahrzehnten klar, dass es in der Regel nicht zurückführbar ist auf einzelne Inhalte, sondern eher so Gesamtcluster und Gesamtbilder. Und das war QAnon genannt. Ich glaube, der Punkt ist halt auch gerade bei QAnon, was wir auch meintest, ne, der Community-Aspekt ist halt extrem groß. Also dieser verschwörungstheoretische Community-Aspekt. So, ich finde die Leute, die irgendwie ähnlicher Meinung sind oder die mit mir der gleichen Meinung sein können und da geht es dann eher darum, Teil von der Gemeinschaft zu sein und sich aufgehoben fühlen und Teil einer Bewegung zu sein. Wie cool, ich bin jetzt auch ein bisschen rebellisch unterwegs und ich weiß was die anderen nicht wissen. Das sind so eher so psychologische Verführungsmechanismen dahinter. Da ist der Einzelinhalt relativ wurscht, ob ich jetzt an Impfverschwörungen glaube oder don't know.
Du weißt, ich bin ja schon seit Monaten so auf also ein Thema rumzudenken, was ich wirklich irgendwann mal irgendwie aufschreiben oder mal zu Ende denken muss. Dieses Thema, dass die Mechaniken, die das beschreiben, sind eigentlich überhaupt keine Medienwirkungsmechaniken im engeren Sinne, sondern wir müssen uns eigentlich viel stärker angucken, wie Scientology funktioniert.
Ja, guter Punkt.
Weil die ja auch ganz geschickt darin sind, dich erst in so eine Community reinzuholen, dich anzufüttern, dich dazu zu bringen, halt Geld reinzustecken und dich irgendwann so weit haben, dass so viel von deiner Identität darauf aufgebaut ist, dass selbst wenn sie dann mit dem wirklich irren Kram ankommen, du geneigt bist, es zu glauben, weil es nicht zu glauben viel zu großen Umbruch deiner ganzen Identität und mit sich bringen würde. Und da müsstest du der Tatsache ins Auge sehen, dass du Leute verloren hast, dass du Geld verloren hast, für diesen Nonsens. Und das machen Menschen halt einfach nicht. Und ich glaube, sich Kulte und Sekten und sowas anzuschauen, bringt uns auch bei Fake News und bei den radikaleren Verschwörungserzählungen von rechts, glaube ich, deutlich weiter. Also, dass das aus so einer Macht- und Psychologie-Perspektive zu sehen, bringt uns, glaube ich, viel weiter, als über diese Inhaltsebene ranzugehen, weil, ich glaube, Inhalte sind vielleicht ein Baustein des Ganzen, aber sicher nicht der wichtigste.
Ja, finde ich ein guter Punkt.
Sicher nicht die tragende Säule, wo du sagst, okay, wenn wir es nur schaffen, dass die Leute nur noch Fehlinformationen sehen, dann fällt der ganze Turm in sich zusammen und sie wählen alle Trump. So funktioniert es halt einfach, glaube ich, nicht.
Ganz bei dir. Zumal der Punkt ist ja auch, und das ist es ja auch öfter belegt, dass die Leute gar nicht mal so richtig 100% an alles glauben. Oft ist es ja eher so das Meme, das dann rumgeht und man teilt das dann und glaubt man das wirklich oder ist es eher so ein In-Group und ich teile das jetzt auch mal, weil alle anderen das machen und das ist eher so ein Insider-Witz, als dass es jetzt wirklich meine harte Überzeugung ist.
Ich weiß nicht, ob wir da privat drüber gesprochen hatten oder ob ich das mal in der vorherigen Folge schon mal gesagt habe. Ich merke das ganz stark, zum Beispiel gerade so bei Instagram, ich kann Inhalte nicht mehr parsen. Ich sehe irgendwas und ich verstehe nicht mehr, ob das ironisch gemeint ist oder nicht. Weil das dann halt von irgendeinem Creator kommt, der hat seine Communities auf Twitch ja genauso, die alle Videos geguckt haben, die Inside-Jokes kennen und ja. Ich kann das nicht mehr parsen und ich sehe da Inhalte, wo ich denke, das muss ironisch sein, aber ich weiß ganz genau, es gibt hundertprozentig auch Leute, die das ernsthaft glauben, aber ich weiß nicht, ob diese Person das ernsthaft glaubt.
Eine Schweigeminute für all die alten Politik-Ressortleiter, die über Kamala Brad schreiben mussten.
Ja, genau. Das, wo ich auch sehr schwer tue, das noch irgendwie die Ironie-Layer, die da irgendwie drinstecken, noch zu durchdringen und zu aus so einem Inhalt dann wirklich zu schließen, wo steht diese Person. Das ist auch eher so ein Vibes-Ding, das ist so ein Gefühlsding, das hört man manchmal bei einem Content-Creator so, was für Witze macht der manchmal so. Manchmal kann man da so gefühlsmäßig sich dem vielleicht noch nähern, aber rein auf der Inhaltsebene tue ich mich da einfach sehr, und jetzt mit einer wahrscheinlich eher überdurchschnittlich hohen Medienbildung, nicht mehr dahinter, was da eigentlich ernst gemeint ist und was nicht.
Alles ist Memes, alles ist ironisch, alles ist Bullshit.
Aber gleichzeitig ja eben auch nicht.
Ja, total. Das ist, es ist so.
Und das ist ja genau das Ding. Das ist halt einfach diese unerträgliche Komplexität.
Vielleicht werden wir auch einfach alt. Who knows? Vielleicht werden wir auch einfach alt.
Ich musste tatsächlich in letzter Zeit öfter an dieses Douglas Adams Zitat denken, wo er irgendwie meinte, alles, was erfunden wird, bevor du 30 bist, ist einfach der natürliche Zustand der Welt. Und alles, was erfunden wird, nachdem du 30 bist, ist eine Abomination, die Gott so nie gewollt hat. Und da fühle ich mich manchmal so ein bisschen ertappt, auf der anderen Seite aber auch nicht.
Gleich, ja.
It's the kids that are wrong.
The kids wrong, yeah. Ja. Nee, ganz bei dir. Ich würde noch eine Sache noch ergänzen zu dem Thema. Und zwar, ich muss ja noch nicht mal Deepfakes einsetzen, um zu implizieren, dass etwas falsch ist. Gut, bestes Beispiel ist ein Donald Trump, der die wenigen Dinge, auf die sich Trump wirklich fokussiert, ist so Sachen wie, ne, wie groß ist eigentlich das Publikum von mir versus meine Gegner? Und der natürlich impliziert hat dann, dass es gibt ein Bild, wo Kamala Harris Flugzeug gelandet ist und jemand hat eben die Crowd fotografiert mit Kamala Harris Flugzeug eben im Vordergrund. Und es gibt wahnsinnig viele Kommentatoren, die sich dann total darauf eingeschossen haben, dass das natürlich KI generiert ist. Unabhängig davon, ob es auch Videos und andere Bilder noch davon gibt, die sehr klar zeigen, dass es nicht KI generiert war. Aber diese Idee so, ich muss noch nicht mal Deepfakes einsetzen. Es reicht schon zu implizieren, etwas sei ein Deepfake. Und das kann ja gar nicht korrekt sein, um die Narrative zu spinnen.
Genau, das ist so ein bisschen, was ich vorhin mit der Qualität auch meinte. So, das muss ja kein super ausgefeilte, clevere Fälschung sein, dass Leute das mitnehmen.
Total.
Sondern es reicht doch, wenn Donald Trump das einfach sagt. Dafür muss er nicht mal die $14 für OpenAI bezahlen. So, das kann er einfach sagen.
Total. Also eben, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es ist eine weitaus komplexere Thematik, als man das gerne hätte und auch vielleicht als Journalisten das manchmal gerne hätten, diese Deepfake-Thematik zum Guten und Schlechten an der Stelle.
Ich würde vielleicht noch abschließend sagen und ein Punkt aus dieser Futures denke, wenn eigentlich alles ganz anders kommt. Mhm. Und ich glaube, was da ganz interessant ist zu sehen, ich kenne jetzt die deutschen Zahlen am besten, weiß nicht genau, wie es in Amerika aussah, aber Corona, eine Zeit, wo ja wirklich auch ohne KI wahnsinnig viel Fehlinformationen im Umlauf war und so prominent wie nie über Fehlinformationen und Leute, die Fehlinformationen verbreiten, gesprochen wurde, das Vertrauen in etablierte Medien ist in diesem Zeitraum ja wahnsinnig gestiegen. Und gerade auch öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland haben ja, die Leute sind wieder dahin zurück, wo sie eben das Gefühl hatten, sie kriegen die seriösen Infos.
Ja.
Und vielleicht also mal ganz anderes Szenario, vielleicht wird durch diese Masse an Fehlinformationen, die durch KI möglich werden, durch diese höhere Quantität, vielleicht ist es am Ende, führt das am Ende zu dem guten Effekt, dass die Leute wieder stärker zu handwerklich sauberem Journalismus zurückgehen. Who knows?
Böse Thematik dazu auch. Ich glaube halt, das, was auch viele Medien so ein Ticken unterschätzen, ist es eine Branding-Frage am Ende. Es ist, wie verkaufe ich mich, wie präsentiere ich mich mehr als eine, wie inhaltlich journalistisch ich arbeite.
Gut, ich meine, dieses wir müssen mehr darüber reden, wie wir arbeiten, das ist ja auch, begleitet uns ja irgendwie auch schon länger.
Total, was ja auch wieder so, das ist ja eine Branding-Thematik, das ist Selbstmarketing. Ehrlicherweise. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen ehrlicher mit sich selber umgehen.
Vielleicht ist ja das auch was, wo uns KI helfen kann.
Ah.
Das besser selbst zu vermarkten. Das neue Markenbild von ChatGPT wird geschrieben. Genau, weil in keinem Medienunternehmen arbeiten Leute, die schreiben können. Das wäre ja absurd. gut, ich glaube, dann lass es uns doch hier einfach beenden, weil es mir reicht jetzt auch wieder mit KI für einen Monat.
Ja,
lass es nächsten Monat wieder drüber reden. Die große Folge ohne KI wird weiter auf sich warten lassen, denke ich. Ist unser eigener Insider-Witz. Die Leute verstehen da irgendwie nicht mehr, ob wir uns wirklich drauf freuen, dass wir mal nicht über KI reden müssen oder ob es nur ein Gag ist.
Ironie. Ironie.
Funktioniert nicht, genau. Wir bleiben dran, würde ich sagen, und wünschen ansonsten allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Restsommer. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub oder habt noch einen schönen Urlaub. Und wir hören uns ganz bald wieder. Und ja, lasst euch nicht von KI arbeitslos machen.
Genau, und eventuelle Sommertierbilder bitte at hi@medialab.de.
Genau, aber bitte nicht KI generiert, nur echte Tiere.
Nein, nur echte.
Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.